Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Frau Kinnert, worüber denken Sie denn gerade nach?
Ich habe mich in den vergangenen Wochen als CDU-Mitglied natürlich sehr mit der Kandidatenfrage in meiner Partei auseinandergesetzt. Und mir ist immer wieder das Argument gespiegelt worden, dass der eine Kandidat ja stärker in den Umfragen ist aktuell als der andere. Und ich habe das für jetzt nicht so wahnsinnig wichtig wahrgenommen, weil es ja auch Zeiten gab, wo zum Beispiel Martin Schulz in den Umfragen besser dastand als Angela Merkel. Das heißt, es verändert sich immer mal wieder. Aber ich habe mich insgesamt gefragt, ob das etwas mit der Schnelllebigkeit unserer Zeit zu tun hat, dass wir den Zeitgeist immer sofort in Umfragen ablesen lassen wollen. Und ob das am Ende des Tages zu einer Qualität, zu einer wertehaltigen Politik führt, mit einem wirklichen Kompass, mit einer wirklichen Orientierung, oder ob dieses Zeitgeistige sich von Umfragen treiben lassen am Ende des Tages nur eine andere Form von Populismus ist. Und dann hatte das in mir so eine Brücke geweckt zu vielen Dingen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie neumodern immer was mit Metrik zu tun haben. Sämtliche Geschäftsmodelle, die so um mich herum in so einer Gründerszene entstehen, haben immer was mit Big Data zu tun, mit ganz vielen, ganz großen Datensätzen. Wenn ich mit Freunden irgendwie beim Abendessen zusammensitze, wenn jetzt nicht gerade Lockdown wäre, dann weiß ich, dass es in den vergangenen Jahren ganz oft darum ging, welche App wieder unsere Schritte zählt oder unseren Schlaf misst oder in welchem Tonus wir meditieren sollen. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass sich heutzutage alles nach einer neuen Metrik ausrichtet und deute das als eine Art von Unmündigkeit. Und habe gefragt, ob man das auch an aktueller Umfragewahnsinn ablesen kann.
Naja, ich glaube, das ist ja Wahnsinn ist ja leicht gesagt. Hinter dem Wahnsinn steht ja der Wunsch nach Objektivierung. Das ist ja eigentlich interessant. Ja? Wenn man jetzt Politik nach Umfragen macht, was ja nicht gerade das Neueste vom Tage ist, dann hat man natürlich tatsächlich das Phänomen, dass man nicht mehr werteorientiert oder nach eigener Programmatik oder sowas primär sein Handeln und seine Politik ausrichtet, sondern jetzt mal überpointiert nach dem, was die Leute hören wollen. Und dasselbe Phänomen, da finde ich es ja fast noch schlimmer, ist ja dann anzutreffen, wenn Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ihre Programmentscheidungen machen. Das heißt ja auch immer, das ist das, was die Leute hören oder sehen wollen. Das ist ja dann ablesbar an der Quote. Und es schließt gewissermaßen den ersten Schritt aus, nämlich zu überlegen, dass die ja nur zwischen dem wählen können, was sie angeboten kriegen. Ja, und ich habe ja Öffentlich-Rechtliches immer so verstanden, dass man dort die Freiheit hat, erstmal hat man einen Bildungsauftrag und man hat einen politischen Auftrag im Sinne der Stützung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und mir ist völlig unklar immer geblieben, was sowas mit Quoten zu tun haben soll. Und im Moment haben wir ja eine wilde Diskussion über das Runterfahren der Kulturprogramme beim WDR und bei anderen Radio- und Fernsehsendern. Da taucht diese Quantifizierung auch auf. Und natürlich, also ich bin ja Smartphone-Verweigerer, aber ich erlebe natürlich ganz viele Menschen, die sagen, scheiße, ich muss nochmal um den Block gehen, ich habe meine 10.000 Schritte noch nicht gemacht.
Hat es was damit zu tun, dass wir in so einer Unübersichtlichkeit eine generelle Sehnsucht immer nach Eindeutigkeit haben, und zwar nach irgendwie Faktentreue, nach Wissenschaftlichkeit und so weiter in der Politik, wo ja im Grunde diese demokratische Widersprüchlichkeit ja negiert wird, und dass wir das immer mehr auch auf unser Privatleben übersetzen wollen, dass es diesen einen selbstoptimierten, ökonomisch durchdringenden Lebensstil gibt und genau den müssen wir alle führen, um möglichst erfolgreich und gesund zu sein? Oder womit hat das zu tun?
Ja, ich glaube, Sie haben es implizit gesagt, indem Sie gesagt haben, ökonomisch durchdringend. Es ist ja sozusagen das Durchdringen der Quantität in jede Form von Facette des Lebens, in qualitative Bereiche, in Dinge, wo wir wirklich nur auf der Ebene von Qualitäten eigentlich unterscheiden können. Überall dort wandert die Quantifizierung ein. Wenn ich jetzt an die Universitäten zum Beispiel denke, ja, es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, die haben auf ihrer eigenen Homepage geben die ihre Rankingzahl an, wo sie halt rangieren, als seien sie Rennpferde oder Formel-1-Fahrer oder sowas in der Art. die Credit Points, die die Studierenden kriegen, dasselbe in den Schulen, dann sozusagen potenziert seit Einführung des Smartphones durch diese Form des Selbstmessens an jeder Stelle. Apple Watches, die sozusagen ja immer dafür da sind, das eigene Selbst zu kontrollieren, ob man optimal funktioniert. Das sind Dinge, die haben was wirklich mit der Ökonomisierung des Lebens zu tun und eigentlich dann mit einer Verinnerlichung dieser Kriterien. Ist ja vielleicht auch so, da kennen Sie sich viel besser aus. Also wie viele Freunde man hat, wie viele Likes man bekommt, wie man in diesen Abteilungen der Gesellschaft irgendwie scored und so. Das sind ja alles verwandte Phänomene.
Und welcher Grad der Quantifizierbarkeit ist dann zum Beispiel in der politischen Arbeitsweise gut? Weil wir ja die eine Art und Weise kennen, dass Corona-politische Bilanzen total katastrophal und desaströs sind. Aber man bildet sich was darauf ein, dass wir wirklich vertrauensvolle Mandatsträger haben, die über gewachsene irgendwie Organisationsebenen unser Vertrauen genießen, während man auf der anderen Seite in Taiwan oder so zum Beispiel irgendwie auserkorene Fachexperten hat, die genau nach irgendwie Effizienzskalen Politik betreiben. Und da frage ich mich, welcher Grad von Quantifizierbarkeit ist denn in welchem Sinne nützlich?
Ich glaube, das hängt von der gesellschaftlichen Entwicklungsstufe ab. Wir sind ja als so ein old-fashioned westeuropäisches Land, interessieren wir ja uns gerne mindestens sonntags an irgendwelchen Werten, die in irgendeiner Weise moralisch, normativ begründet sind und nicht quantitativ. Also wir würden ja nicht sagen, in der EU dieses Jahr haben wir eine tolle Flüchtlingspolitik, weil es sind nur 10.000 Leute im Mittelmeer ertrunken. Letztes Jahr waren es noch 11.210. So würde man aber in allen anderen Bereichen argumentieren, also Absatzzahlen oder was immer man nimmt. Aber sozusagen hier gibt es immer noch ein Einsprengsel vom Qualitativen, vom normativ Begründeten. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied, aber wir können uns Gesellschaften vorstellen. Ich glaube, das sind auch die feuchten Träume dieser jungen Männer und älteren Männer aus dem Silicon Valley, wo gewissermaßen alles nur noch in der Quantifizierung abgebildet wird. Und in gewisser Weise bewegen sich Gesellschaften schon automatisch auch dorthin, weil ja alles das, was wir tun im Internet oder wenn man den Smartphones benutzt, ja letztlich in Quantifizierung übersetzt wird. Also ja, Bewegungsprofile sind ja nur Quantifizierungen sozusagen der Bewegung einer Person im Raum. Und insofern ist es ein bislang ganz ungebrochener Trend, würde ich sagen.
Ich habe auch das Gefühl, dass das für meine Generation so extrem selbstverständlich ist, dass ich darüber zum Beispiel wenig mit anderen in meinem Alter irgendwie sprechen kann. Ich habe jetzt vor kurzem ein längeres Gespräch gehabt mit Professor Jürgen Wertheimer. Das ist ein Literaturprofessor, ich glaube aus Tübingen. Der macht sowas wie Literaturanalyse im Auftrag des Verteidigungsministeriums auf gewisse Art, weil er in Konfliktregionen sowohl nachbereitend als auch vorhersagend die Literatur scannt und guckt, wie werden die Figuren da dargestellt, irgendwie polarisiert, sind es homogene Kriegsszenarien und so weiter. Und daraus in einer qualitativen Sozialforschung versucht abzuleiten, wie Wahrscheinlichkeit für einen gewaltbereiten Konflikt dort aussieht. Und der hat mir zum Beispiel gesagt, dass seine Arbeit total in der Politik gegen den Trend läuft, weil man eigentlich dort nur quantifizierbar auf Datensätze und, weiß ich nicht, Waffenexporte, also auf sehr harte Faktoren guckt und eben gar nicht auf, wie vielleicht gesellschaftliche Konflikte sich auch in der Kultur übersetzen. Und habe schon das Gefühl, dass das macht uns unsere Gesellschaft und auch unseren Wissensstand irgendwie ärmer, wenn wir diese qualitative Note auslassen.
Ja, ich würde das auch teilen. Wir haben aber in der Sozialwissenschaft den Konflikt zwischen den Quantis und den Qualis ungefähr so seit, würde man sagen, seit 40 Jahren, seit ich so studiert habe. Und vorher gab es nur Quanti. Das ist das Interessante. Also kleiner historischer Exkurs. Der Ursprung der Soziologie liegt ganz eindeutig im qualitativen Bereich, weil er aus der Stadtforschung kommt und mit der rapiden Verstädterung Ende des 19. Jahrhunderts in den USA was zu tun hatte. So dass man hingelaufen hat, geguckt, was sind das für Leute, hat mit denen gesprochen, also rein qualitativ. Und der Siegeszug der Quantifizierung beginnt wann? Vor dem Zweiten Weltkrieg. Also auf einem hohen Entwicklungsniveau von Industrialisierung und einer Faszination gegenüber Maßzahlen. Also wie kann ich Leistung messen, wie kann ich Output messen und sonst was. Dann schwenkt die ganze Sozialwissenschaft dahin um. Und erst eben in den 1980er Jahren gibt es so eine Art Renaissance von qualitativer Forschung. Und insofern, dieser Konflikt ist eigentlich alt. Ich könnte im Moment nicht sagen, wie er gerade entschieden wird oder wie das Pendel ist. Aber natürlich hat das Quantitative immer schön diesen beruhigenden Faktor, das sieht irgendwie objektiver aus als das Qualitative. Wobei ich natürlich immer nur eine Aussage über das machen kann, was ich tatsächlich gemessen habe. Während alle anderen Teile der Welt, in der Menschen leben, also auch der subjektiven Welt, dann ungemessen bleiben. Das wird immer nicht dazu gesagt. Ja, insofern ist es immer schon per se begrenzt, dieses Gemessene.
Und wäre das dann nicht für unsere Gesellschaft, die sich ja zunehmend in Technologisierung und Automatisierung und auch algorithmischen Grundeinstellungen sämtlicher Infrastrukturen oder so übersetzt, ein wichtiger Zukunftsauftrag, dass man sich darüber emanzipativ Gedanken macht, auf welcher Basis diese Infrastrukturen eingestellt werden, also diese Qualitätsstufe, bevor alles irgendwie durchtechnologisiert ist, einfach auch gesellschaftlich führt? Weil ich ja schon das Gefühl habe, wenn ich politische Reden höre, höre ich ja hundertfach den Begriff der Digitalisierung und niemals den Begriff der Digitalität. Ja. Also woher eigentlich diese Infrastrukturen kommen, ist ja nicht die Frage des IT-Dienstleisters, der sie installiert, sondern ist doch eigentlich die politische Frage.
Aber das ist bei der ganzen Digitalisierungs- oder Digitalitätsdebatte der absolut blinde Fleck, weil wir ja niemals, wir sind heute noch gar nicht in dem Stadium, wo wir gewissermaßen gesellschaftspolitisch begründet sagen können, welche Form von Digitalisierung wollen wir denn wofür haben. Das geht ja alles gewissermaßen nur behauptungslogisch vor sich. Das ist die Zukunft, das ist die Zukunft, das ist die Zukunft. Und auf der Ebene der Schaffung von Faktizität, weil ja Infrastrukturen gewissermaßen mit einem digitalen Vorhang versehen werden. Ja, ich lege über alles ja Programme und versuche zu steuern und so weiter. Und wir führen gar keine Diskussion darüber, wenn unsere Welt mit Sensoren ausgestattet wird für Umgebungsintelligenz. Dann sind die ja nur dafür da, dass irgendwann diese fiktionalen, autonom fahrenden Autos fahren können. Aber wir sind ja gar nicht gefragt worden. Wir wissen auch nicht, was soll das eigentlich in der Demokratie und was hat Umgebungsintelligenz, wollen die Menschen das? Was müsste man darüber für eine Diskussion führen? Findet alles nicht statt.
Wer ist denn in der Verantwortung, diesen kulturellen Diskurs irgendwie mit aufzubauen? Weil erst wenn es den ja gäbe und die Leute informiert sind und es verschiedene Haltungen gibt, kann sich ja dann irgendwann eine Orientierung und dann daraus hoffentlich vielleicht irgendwann mal sowas wie einen Souverän entwickeln. Aber wenn niemand diese Debatte mitbaut, dann irgendwie sind wir ja auf ewig eigentlich der Linearität des Möglichen verfallen.
Ja, es hat ja viele Versuche gegeben, diese Debatte mindestens mal anzufangen. Das Interessante ist nur, also egal, ob es um Digitalkartas ging, um die Initiative von Juli C. und Ilija Trojanow, wo 500 Autorinnen und Autoren im Bundestag gewünscht haben, darüber zu diskutieren. Wir haben einen Rat für digitale Ökologie gegründet. Es gibt ein paar Bücher oder viele Bücher zu dem Thema. Ich tröste mich eigentlich damit, dass es so ähnlich ist wie mit der Ökologiebewegung, dass das eine sehr vereinzelte, nischenmäßige Bewegung zunächst ist, so in so einer Kindheits- und Pubertätsphase, und dass man irgendwann anfangen muss, erwachsen zu sein, in dem Augenblick, wo es tatsächlich gesellschaftlich begriffen wird, dass man über den Einsatz dieser Technologie gesellschaftlich befinden muss, und nicht die Technologie darüber befindet, wie die Gesellschaft auszusehen hat.
Gibt es davon jetzt eigentlich schon erste Ansätze in sämtlichen Wahlprogrammen oder haben Sie das Gefühl, dass es da immer noch nur um Digitalisierung und nie um Digitalität geht?
Also ich würde sagen ja, weil der Chor singt die ganze Zeit, wir brauchen flächendeckend 5G und Breitband und wir müssen ganz vorne sein und so weiter und so weiter. Aber eben genau diese Frage, welche Form von Digitalität braucht denn eigentlich eine moderne, demokratische, rechtsstaatlich verfasste Gesellschaft? Die wird nicht gestellt. Sie ist ja übrigens institutionell auch nicht verankert. Es gibt ja kein Digitalministerium zum Beispiel. Ja. Und insofern braucht es vielleicht noch eine Zeit, aber man müsste auch im Wahlkampf darüber diskutieren, auf jeden Fall.
Was mich da auch noch beschäftigt, ist ja auch die Frage, welches Milieu sich da ja eigentlich wie positioniert. Und normalerweise hätte ich gesagt, ja okay, irgendeine digitale Elite setzt das jetzt mal so autoritär für sich fest und alle anderen sind ein Stück weit unwissend. Oder man hat das Gefühl, Autoritäre, die es für sich nutzen wollen, die jetzt nichts mit Digitalität zu tun haben wollen, wollen es für sich nutzen. Aber ich merke zum Beispiel, gerade auch wenn ich in so Ökologiekreisen unterwegs bin und wir Stadtpolitik machen, dass da ja auch von sämtlichen CO2-Zahlen alles ja durcheffizient durchgerechnet wird. Und in dem Moment, in dem ich eine offene Gesellschaft in einer offenen Stadt, so Richard Sennett-mäßig, aber komplett durchorganisiere und es gar keine Membrane mehr gibt und gar keine Deutungsmöglichkeiten gibt, ist ja auch dort eine Quantifizierbarkeit bis zum Ende erreicht, die eigentlich einer beweglichen Gesellschaft gar keine Konflikträume bietet.
Die anästhesiert die Gesellschaft. Also ich finde dieses Thema total interessant, weil wenn man sich diese Smart City-Fantasien anguckt, die sind ja sozial völlig bereinigt. In der Smart City kommt ja kein Obdachloser, kein Bettler, keine Leute, die auf der Straße eine Demo machen. Also das ganze Leben, keine Prostitution. Nichts kommt davor, ja, sondern das sind klinisch reine Arrangements, technoide Arrangements, wo dann eigentlich gehobener Mittelstand drin sitzt und irgendwie verloren Displays streichelt. Das ist so die Smart City Fantasie und die hat mit dem wirklichen Leben nicht das Geringste zu tun. Aber sie hat trotzdem Überformungskraft, weil es starke Kräfte gibt, die daran arbeiten, in Absehung von sozialer Ungleichheit, von dem Wert von Diversität und so weiter, einfach solche Dinge zu installieren.
Und das Spannende aber ist ja für mich, dass gerade in dieser Smart-City-Bewegung ja eben nicht diese Silicon Valley-Leute so unbedingt sitzen oder halt böshafte irgendwie Autoritäre sitzen, sondern eigentlich so ein moderner Performer, den man ja irgendwie, von dem man ja glauben würde, er wäre liberal und wüsste, dass offene Gesellschaft Mehrdeutigkeit auch braucht.
Ja, vielleicht fehlt es einfach an politischer Bildung.